Wir sprechen darüber, wie Banken, Versicherer, Fintechs, Insurtechs und Corporates durch branchenübergreifende Kooperationen echte, datengetriebene Ökosysteme entwickeln. Von der Regulatorik über die Technologie zum Kunden. News, Insights und Real Talk. Digital, vernetzt und ehrlich. 3x3 gleich 10. Dein Podcast über eine datengetriebene Finanzwelt. Mit deinen Hosts Julian Prüfer und Marvin Fortkamp. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom, und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Let's go mit einer neuen Folge 3x3 gleich 10. Euren Podcast rund um Finanzkooperation. Heute aus dem Live-Studio von der Banking Exchange 2025 mit mir, Marvin Fortkamp, mit meinem kongenialen Co-Host Julian Prüfer und mit einem, ich würde sagen, mein Lieblingsgast, Christian. Christian, wir haben das Ritual, dass wir unsere Gäste nicht ankündigen, aus Angst, was falsch zu sagen, obwohl ich zu dir ein bisschen was erzählen könnte, aber stell dich doch gerne mal vor.
Ich finde das immer so toll, sag das, lazy, in so einen Podcast reinzukommen, das ist so Anmoderation, wir sind die Moderatoren, wir sind die Geilsten, es ist hier der Gast, was machst du eigentlich? Sag mal. Aber sehr gerne, ich bin Christian Binder, fühle mich ja auch als, es ist mein Lieblingspodcast, deswegen sehr schön, die Bekanntschaft zu machen. Endlich ist es soweit, hat man es ja auch schon lange geplant, freue mich hier zu sein. Ich bin seit ein paar Jahren im Finanzbereich, im Fintech-Bereich, eigentlich vor allem eher im Marketing, edukativen, alles was das kreativ ist, Bereich unterwegs und habe vor knapp 4 Jahren Finstep gegründet. Das ist eine App gewesen in der Form, dass wir jungen Menschen, Jugendlichen und Erwachsenen grundlegende Finanzbildung beigebracht haben in einer sehr gamifieden App, die wir gewhite-labelt haben, um insbesondere Regionalbanken dadurch eine Möglichkeit zu eröffnen, Mehrwert für ihre junge Zielgruppe zu bieten und ihrem Auftrag nachzukommen, in der Region für bessere Finanzbildung zu sorgen. Warum habe ich gerade in der Vergangenheitsform geredet? Die Idee von Finstep lebt weiter und entwickelt sich beständig. Wir haben allerdings unsere Selbstständigkeit aufgegeben vor ein paar Monaten und haben verkauft an einen sehr guten Marktbegleiter oder beziehungsweise Anbieter von Finanzprodukten für junge Menschen, und zwar an Bling. Und ich bin jetzt gerade in meiner Privatrolle hier, nachdem ich jetzt gerade aus meinem Sabbatical für ein kurzes Intermezzo für eine Woche zurückgekommen bin und freue mich sehr, hier zu sein. Wahnsinnig schöner Anlass, auch bei der BEX zu sein. Das ist tatsächlich der Grund, weshalb ich nach Deutschland geflogen bin. Es ist für mich jetzt der erste Live-Podcast, wollte aber die BEX nicht verpassen. Einfach, weil ich das gegen Jahresende im Frühherbst immer ein sehr schönes Zusammenkommen finde und ich mich da immer freue, dass es einen ungefilterten Stimmungs- und Meinungsaustausch gibt, und das ist ja was ihr euch auch auf die Fahne geschrieben habt. Deswegen happy to be here.
Ja, auch von mir nochmal hallo. Und das ist ganz speziell, ich habe gerade eben meinen Lieblingskuchen noch gegessen, Käsekuchen, den du empfohlen hast. Sehr gut. Ich freue mich vor allem, hatte ich das vorhin nicht genannt, so du machst doch mal eine Woche hier quasi, hi, ich bin auch noch da, und dann machst du nochmal Freizeit. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute auch nochmal kurz quatschen können. Aus der Vergangenheit vielleicht, wir hatten ja mal die ein oder anderen Berührungspunkte, sowohl auch beruflich als natürlich jetzt auch immer von den Themen her. Vielleicht lass uns da doch vielleicht mal ein bisschen einsteigen. In der Vergangenheit, was für Learnings hast du vielleicht jetzt auch mit vielleicht ein bisschen Abstand, das weiß ich nicht, ob du dir vorher auch schon hattest, aber vor allem, was so Kooperationen zwischen Fintechs und Banken grundsätzlich, die du so die letzten Jahre mitgemacht hast, beziehungsweise Learning, die du mit uns teilen kannst?
Ja, Kooperationen mit Banken waren für uns immer ein Thema, das uns immer begleitet haben in der gesamten Gründungsgeschichte, und deswegen war es auch nur konsequent, dass wir am Ende des Tages jetzt auch an eine Bank veräußert wurden. Einfach vor dem Hintergrund, für uns war das eine Rationale, wir wussten, wir wollen was im Bereich Finanzen und junge Menschen und Wissensvermittlungen machen. Und dann kommt eben zwangsläufig die Frage, wie man damit den Kühlschrank voll bekommen soll. Und da gibt es im Endeffekt eine limitierte Art von Wegen, das zu machen. Generell Finanzprodukte für Minderjährige anzubieten, ist berechtigterweise nicht sehr ertragreich. Deswegen fiel das auch aus verschiedensten Gründen von vornherein raus. Hatten da überlegt, im B2C-Bereich zu starten, haben uns dann dagegen entschieden, Finanzbildung hinter ein Abo-Modell zu packen für uns persönlich. Und deswegen war für uns sehr früh im Prozess schon klar, dass wir immer die Kooperation suchen werden zu etablierten Playern aus der Branche. Einfach, weil wir da ein Match gesehen haben, dass wir was bieten, was etablierte Player suchen. Und zwar einen besseren Zugang zu einer sehr speziellen Zielgruppe, die aber sehr erstrebenswert ist für den Finanzbereich, mit Blick auf die Zukunft. Einfach vor den Stichworten Badewanneneffekt, dass das Thema, dass die Babyboomer Demografiewandel einfach abnehmen werden und dann eben die Frage ist, wer hat eigentlich Zugriff zu den Leuten, die das Erbe bekommen, etc. pp. Konnten, haben da einfach gesehen, da können wir was beisteuern, was wir besser können als die etablierten Player, die aber gleichzeitig etwas viel besser können als wir, und zwar eine ganzheitliche Wertschöpfung und tatsächliche Finanzproduktpalette anbieten. Und haben darin immer ein Match gesehen und haben uns da sehr viel um Kooperationen bemüht. Und da haben wir, glaube ich, sehr viel gelernt. Ich glaube, die aktive Zeit, in der wir uns um Bankenkooperationen bemüht haben, waren knapp 3 Jahre. Haben da, glaube ich, alles ein bisschen gesehen, von Venture-Clienting-Institutionen bis aber auch Einzelinstituten, Banken, die uns vertraut haben, mit uns mal Pilotprojekte zu machen. Und ich würde sagen, das war insgesamt ein sehr wilder Ritt, wo man einen sehr guten Einblick in diese Branche und diese Themen bekommen hat. Dadurch habe ich deine Frage nicht beantwortet. Ich habe das Gefühl, wenn ich deine Frage jetzt aber beantworte, dann halte ich jetzt eine halbe Stunde Monolog. Der Podcast ist vorbei. Deswegen strukturieren die vielleicht die Intro gemacht und wir strukturieren die unter in so ein paar Unterfragen.
Ja, okay. Also ich mag da auch nochmal einsetzen, wir können ja auch sehr, sehr offen und ehrlich sprechen. Was uns ja eint, ist ja tatsächlich, dass wir so eine Kooperation zusammen angestoßen haben und die auch bis zum Schluss noch aktiv in der Pilotierung gemündet ist. Konkret Julian und ich damals noch an unserer Rolle bei der Wallis, den Open Banking Anbieter der Sparkassengruppe und gleichzeitig auch technische Anlaufstelle für Drittpartner, Kooperation und Integration in Zusammenarbeit mit dem Sparkassen Innovation Hub. Das waren oder jetzt sind allein der S-Hub jetzt noch ja eigentlich die Anlaufstellen erstmal für diese Themen im Sparkassenbereich. Das ist ja schon die erste Frage, die man sich stellt. So, okay, ich weiß, ich brauche Kooperationspartner im Bankenbereich. Wie gehe ich vor? Klappe ich jetzt 1400 einzelne Banken in Deutschland ab? Oder stütze ich mich erstmal auf die Buden, die es gibt, die sich mit Venture Clienting etc. beschäftigen? Und das sind ja konkret S-Hub, Wallis, sag ich jetzt mal im SFG-Bereich, vielleicht gibt es noch in der
für die Genos.
Embera für die Genos, Neosphere mit Matthias Leis für die Commerzbank.
Und kommen direkt Startup-Garage.
Ja, das ist durch die Vorgänger, ne?
Das.
Oder kommen direkt.
Müssen wir rausschneiden, weiß ich nicht. Ich glaube, nee, das sind zwei verschiedene Sachen.
Müssen wir nicht rausschneiden. Wir zählen ab und zu mal frische Sachen. Nein, Quatsch. Und für die Deutsche Bankgruppe gibt es auch noch einen? Haben die sowas?
Keiner, der mir direkt einfällt.
Ja. Anyways, also das sind ja so Anlaufstellen, die man geht. Und ich glaube, so ein Sales-Cycle mit einer Bank hat erfahrungsgemäß die Herausforderung, dass der sehr, sehr lange dauert. Und Zeit ist jetzt nicht unbedingt ein Gut, was ein Fintech direkt hat, sondern es muss halt irgendwie möglichst schnell gehen.
Ja.
Insbesondere, wenn irgendwie VC-Kapital dahinter steckt. Und dann ist halt der Weg zu sagen, ich gehe über Institutionen wie Embera, Neosphere oder S-Hub Wallis, wo ich die Möglichkeit habe, an einer zentralen Stelle im Background möglichst viele Banken zu kriegen, ja erstmal der dankbar Richtige. Gab es da Unterschiede? Also du hast ja gesagt, ihr habt ja beides gemacht. Gab es da Unterschiede, wenn du direkt alle mit Banken gesprochen hast oder halt mit Institutionen wie damals mit uns? Oder?
Ja, definitiv. Und ich glaube, und trotzdem war es für uns, glaube ich, sehr wichtig, uns nicht für einen Weg zu entscheiden, sondern einfach so breit zu feuern, wie nur möglich. Gerade du hast ein Thema angesprochen, die unterschiedliche Wahrnehmung von Zeit in Fintechs versus Corporates, also in dem Fall jetzt Fintechs und Banken, ist stellvertretend für eine Symptomatik, die ich oftmals so als Getriebe von einem Auto mir visualisiert habe. Und zwar, dass du das Thema hast, dass du so zwei Zahnräder hast, die auf einer komplett unterschiedlichen Geschwindigkeit und Größe einfach laufen. Und du da immer wieder mal so ein Kupplungsmodul brauchst, um eigentlich diese verschiedenen Geschwindigkeiten miteinander zu synchronisieren, also einen Gang einzulegen. Und da ist Zeit zum Beispiel ein Thema, das können wir nachher auch nochmal drüber reden. Das spiegelt sich auch wieder in allgemeiner Kultur, Kommunikationsweisen und so weiter. Also man hat immer so verschiedene Welten, die irgendwie miteinander in Einklang kommen müssen. Und Zeit ist eine Sache. Und ich finde, da habe ich die Venture-Clienting-Abteilungen, also entweder muss man ja auch mal sagen, wir haben jetzt die wirklichen Venture-Clienting-Entities jetzt gerade betrachtet, aber eigentlich hat ja jede Bank auch so ein Stück weit mindestens mal eine Person oder ein kleines Team, was für solche Themen abgestellt ist.
Der Digitalisierungsbeauftragte.
Oder Innovationsmanager, Managerin, diese, genau, haben da immer den Anspruch gehabt, diese Kupplungseinheit zu sein und sind da oftmals ihrem Anspruch auch gerecht geworden. Und das halte ich da der Branche sehr zugute. Das ist, glaube ich, eine wichtige Entwicklung. Man braucht diese Zwischeninstanz, die ist sehr wichtig. Und klar gibt es da natürlich Unterschiede. Wenn wir jetzt, und ich glaube, die Analogie passt dann wieder zu dem Getriebe. Wenn wir jetzt zum Beispiel drüber sprechen, da wo wir uns kennengelernt haben über den S-Hub, den ich jetzt mal so als Kupplung bezeichne, dann versuchst du halt direkt in den fünften Gang zu schalten, weil wenn du den S-Hub, wie wir es jetzt am Ende des Tages gemacht haben, mit einer Kooperation der Beiratssparkassen, unter anderem Berliner Sparkasse, Sparkasse Südholstein und Biberach anstößt, ist das natürlich ein deutlich riesigeres Brett, als wenn du mit einer einzelnen Regionalbank in einer mittelgroßen Region oder kleineren Region einfach mal ein kleines Pilotisierungsprojekt startest. Am Ende des Tages hast du ähnliche Herausforderungen, aber den Wurf, den du machst, der ist viel höher. Und jeder, der mal versucht hat, sein Auto im fünften Gang zu starten, weiß, wie vorsichtig man die Kupplung kommen lassen muss, um es überhaupt hinzubekommen, ohne abzuwürgen. Und da merkt man wirklich die Unterschiede, weil ich glaube, wir waren relativ schnell, ich denke nochmal drüber nach, wir haben uns kennengelernt auf der Fintech World, so, noch früher, im Januar, Februar 2024, ja.
Früher.
Das Jahr weiß ich nicht mehr, dann haben wir auf jeden Fall gequatscht und hat das nochmal ein halbes Jahr gedauert. Dann war Vibe, da war klar, okay, wir sprechen. Ja, genau, es war ein Jahr früher.
Zwei für zum Thema. Kein zu lang, genau.
Und dann wurde es über die Vibe quasi offizieller, dass wir mal wirklich auch in den Austausch gekommen sind. Dann haben wir Sondierungen gemacht und sind dann irgendwann in die Umsetzung gekommen. Und die Umsetzung startete, also der Go-Live war der 1. April jetzt diesen Jahres. Mit der Sparkassenvertestung. Also es ist schon einfach eine Zeit, die man mit einplanen muss. Und ich glaube, sehr, sehr, sehr viele Gespräche, die geschehen. Es ist ja nicht so, als würde man nichts tun in der Zeit, sondern nur warten, sondern es ist einfach ein großer Stein, der bewegt werden muss. Dahingehend ist es mit einzelnen Instituten schneller, weil der Scope auch einfach nicht so groß ist, aber auch nicht wirklich schnell. Also ähnlich, man hat die gleichen Herausforderungen, manchmal sogar größere Herausforderungen vor dem Hintergrund, dass der Scope eigentlich viel kleiner ist. Ich meine, du musst trotzdem durch die Compliance durch und alles Mögliche. Das ist jetzt egal, ob es ein Riesenauftrag ist oder ein kleiner Auftrag, der Aufwand ist immer gleich hoch.
Was ich in dem Zusammenhang halt auch spannend finde, ist, also wenn wir das jetzt gerade mal betrachten, weil du es gerade mit dem Getriebe gemacht hast, der große Vorteil, den du natürlich als Fintech hast, ein ganz spezieller Use Case, nenne ich jetzt mal, oder spezielle Kundengruppe, ne? So, und jetzt, wenn ich dann wieder die Bankenbrille aufhabe, ist, ne, vor allem die Allfinanzdienstleister, ne, von Geburt bis Tod musst du eigentlich alles abdecken.
Ja.
Und irgendwo, nenne ich es jetzt mal, ne, hast du Schmerzpunkte. Das ist, die Impulsgeber aus deiner Bank heraus sind ja, die kommen ja aus allen Abteilungen. Und du müsstest ja jetzt genau vielleicht der Nachwuchskundenbereich oder so, der müsste ja jetzt auch den Schmerzpunkt quasi Richtung Digitalisierungsbeauftragter oder wie sie dann auch mal heißen, senden und die müssen auf den Weg gehen und sagen, okay, vielleicht müssen wir für eine Lösung suchen. Und viele versuchen das natürlich wahrscheinlich erst gibt es irgendwie ein generelles Angebot, dass das den löst, oder muss es eben eine spezielle Lösung sein oder ein Anbieter? Und meine persönliche Hypothese ist, dass das natürlich hoch herausfordernd ist, für ein einzelnes Institut eine spezielle Lösung zu finden.
Mhm.
Um dann aber auch vielleicht die Geschwindigkeit aufzunehmen. Ne? Also natürlich Planungsprozesse, die in so einem größeren Unternehmenskonstrukt natürlich vielleicht ein bisschen anders aufgestellt sind, als vielleicht jetzt Hypothesen und sprintbasiert in einem Fintech, das übereinander zu bringen. Und das ist so, also irgendwo dazwischen liegt der Kompromiss beziehungsweise der Schlüssel, dass du halt diese Geschwindigkeit aufnehmen kannst. Da wir vielleicht nicht in den fünften Gang starten, sondern in den dritten, ne? Und nicht im ersten starten, sondern dann im dritten. Gibt es da irgendwo Punkte, wo du sagst, das habe ich in den Jahren wirklich gelernt und das wäre jetzt total sinnvoll für die nächste Kooperation, Partnerschaft, wie auch immer wir es bezeichnen, die ich angehen werde, beziehungsweise von Anfang an offen?
Ich glaube, dass das Wichtigste wäre es, dass viel mehr praktische Erfahrung in diese Venture-Clienting-Buden tatsächlich reinkommt. Also weil ich glaube, es werden sehr viele Gespräche geführt, wenn ich mich so auch in der allgemeinen deutschen Startup-Landschaft da umgucke, was jetzt Fintech-Kooperationen anbelangt. Es gibt sehr viele Corporate-Player, die sich dem Thema öffnen und die das auch proklamieren und auch wirklich mit Herz und Seele dabei sind und viele Sondierungsgespräche führen. Aber ich sehe nicht sehr viele Umsetzungen, wo auch mal in einem Try- und Trash-Verfahren einfach mal ausprobiert wird, auch auf die Gefahr hin, es war jetzt halt nicht cool und dann beendet man die Kooperation und probiert was anderes aus. Also man merkt so, die Prozesse sind alle noch sehr theoretisch und in der praktischen Anwendung einfach noch nicht eingespielt, wo man dann doch irgendwie an sehr viele Punkte stößt, auch als anbietendes Startup, weil man macht es ja selber auch meistens zum ersten Mal, wo man dachte, okay, da kommen wir bestimmt schnell weiter und dann fällt einem für so ein Edge Case auf, ach Moment mal kurz, wir haben noch gar nicht drüber nachgedacht, wie dann eigentlich so eine vertragliche Konstellation aussieht. Also alle waren sich theoretisch immer einig, man braucht dann einen Vertrag für die Zusammenarbeit, aber wie der jetzt konkret ausgestaltet ist, da kann man jetzt noch nicht sagen, und das würde man meistens von den Venture Client Tank Buden erwarten, dass dann so heißt, jo, wir haben hier unseren Standardvertrag, den wir immer nutzen und den holen wir aus der Schublade und lassen den nochmal rechtlich anpassen und so. Mhm. Das hast du nicht, weil dafür die Durchführungen nicht häufig genug sind. Also es gibt wenige Institutionen, die wirklich in so Fließband-Kooperationen mal gekommen sind und wo du dich wirklich auf Best Practices verlassen kannst. Also ich glaube, das wäre so meine große Hoffnung für diese ganzen Kooperationen, dass einfach mehr Traffic reinkommt, damit einfach man bessere Best Practices hat. Ich glaube, das würde sehr viel ändern.
Ich glaube, das bedingt ja auch, dass man in die Umsetzung kommt. Und ich glaube, jetzt mal aus unserer Sicht damals, Julian, ich glaube, dass wir ja schon diejenigen in Personen waren, die natürlich nicht nur für die Wallis oder für den S-Hub, und dann nehme ich halt auch die Kollegen mit, Finn, Eike, die ja diese Sachen wollen und die halt Bock haben, auch so ein Programm aufzusetzen. Und in dem Fall war es dann natürlich irgendwann tatsächlich eine Theorie, die wir verproben wollten. Und wir haben ja selber auch gemerkt, und so offen darf zumindest ich sein, dass man intern auch an seine Grenzen stößt, weil auf der einen, und ich glaube, das ist ein Problem, da sind wir nicht alleine mit, das hat Matthias Leis und Nils ja auch bei uns im Podcast gesagt, es ist halt geil und gut, dass du die Venture Clienting und Innovationsbuden hast, zentral für diese großen Bankengruppen, aber wenn die dann Anlaufstelle sind für Fintechs und Startups, müssen die ja intern immer noch losrennen zu dem großen IT-Dienstleister, zu dem Dachverband und diese Themen durchboxen. Du brauchst halt immer jemanden, der innerhalb dieser Organisation halt für dich kämpft und die Sachen nach vorne bringt. Und eigentlich glaube ich, dass diese blaupausenfähige Umsetzung, dass du fließbandfertige Kooperationen machen kannst, funktioniert nur, wenn du als Bankengruppe oder auch als Corporate nicht nur eine Innovationseinheit hat, ich glaube ja nicht, dass Apple oder so, dass sie eine Innovation-Einheit haben, sondern mein ganzer Konzern ist halt auf Innovation ausgelegt und die ganze Kultur ist auf Innovation und Partnering ausgelegt, dass das halt etwas auch ist, das ist so ein bisschen so wie mit der Digitalisierung. Ich sage so, okay, ich mache jetzt einen Digitalisierungsbeauftragten und ich habe das Thema gelöst.
Aber eigentlich sollten alle so mit dabei sein.
Richtig.
Ja, da bin ich gar nicht mal so stark dieser Meinung. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall wünschenswert, aber ich finde, es ist keine zwingende Notwendigkeit. Ich glaube, es würde so auch gehen. Aber du hast eine Sache angesprochen, die sehr resoniert. Und zwar dieses Thema, dass natürlich auch die Venture-Clienting-Einheit sich dann das Backing holen muss, weil, auch da nochmal zur Analogie zurück, sie halt nur die Kupplung ist, im Endeffekt diese Gummischeibe, die irgendwo im Getriebe ist und nicht das große Zahnrad. Und da darf, und das ist oftmals eine Gefahr, die ich sehr stark sehe in so Venture-Clienting-Vorhaben, ist Erwartungsmanagement, dass man gerne vergisst, dass natürlich in diesen Innovations- und Venture-Clienting-Einheiten die Menschen des Corporate sitzen, die am meisten Bock auf Kooperation und Venture-Clienting haben. Aber die nicht unbedingt diejenigen sind, die Entscheidungen fällen am Ende, sondern die müssen dann zu Leuten gehen und sich eine Freigabe holen. Und diese Leute haben sich bewusst dagegen entschieden, in einer Venture-Clienting-Einheit zu arbeiten. Und die sind oftmals dann vielleicht nicht so innovativ und dynamisch. Notwendig halte ich es für 300.000%, weil gerade wenn ich so an klassische Banken denke, habe ich einfach das Bild vor Augen, du hast es, glaube ich, vorhin angesprochen, Julian, so dieses von der Geburt bis in die Rente, bis das Sterbebett wirst du von einer Bank begleitet. Das halte ich für eine wahnsinnige Stärke der Bank als Finanzdienstleister, dass du halt einfach diese lebenslange Wertschöpfungskette hast und damit einfach eigentlich einen unfassbar hohen Customer Lifetime Value aus deinen Kunden rausbekommst. Aber natürlich der Kunde auf seiner Lebensreise in super viele Kundenpersonas und Segmente reinfällt. Eigentlich bis hin auf Individualebene, dass jeder Mensch und jeder Kunde, jede Kundin unterschiedlich ist und in verschiedenen Lebensphasen eine unterschiedliche Betreuung haben will. Und deswegen diese Lifetime-Wertschöpfungskette nicht gekoppelt werden darf mit einer Lifetime-One-Size-Fits-All-Kundenschnittstelle. Und um so ein parzelliertes Produktangebot und Kundenschnittstellenangebot bereitstellen zu können, brauchst du meines Erachtens zwangsläufig Innovation, wenn du es intern hinkriegen solltest. Ich kenne aber kaum einen Player, der es wirklich maximal intern hinbekommt. Und vor allem, je größer die Institution wird, desto schwieriger wird es halt auch, mit Eigenentwicklung Schritt zu halten, weil natürlich sind deine Prozesse langsamer. Das ist auch nicht schlimm, man muss es halt akzeptieren. Und wenn du es selber nicht hinbekommst, dann musst du dir halt Hilfe von außen holen. Und da sind wir eben wieder beim Thema Venture Clienting oder Kooperation oder wie man es auch immer nennen möchte, aber halt auf Augenhöhe verstehen, okay, hier liefert gerade jemand was, der kann das besser als ich selber und gleichzeitig bin ich aber dadurch auch nicht in der untergeordneten Rolle, sondern wir befinden uns auf Augenhöhe, weil ich kann wiederum Sachen viel besser als der. Also die Notwendigkeit ist auf jeden Fall da.
Bin ich voll bei dir und ich würde gerne auf zwei Dinge nochmal eingehen und ich glaube, das sind vielleicht ist das der Weg zu dem Schlüssel, den ich suche, ist zu sagen Erwartungsmanagement. Weil das finde ich nochmal, eigentlich muss das von Anfang an ja klar sein, dass beide Seiten sich erwartungsgemäß wirklich komplett, also was verspricht man sich davon?
Ja.
Ne, so. Mein Gefühl, zumindest das, was man auch so durch die Presse jetzt häufig gesehen hat, ist, dass das nicht immer wahrscheinlich von Anfang an so war. Beziehungsweise vielleicht nicht immer ganz ehrlich, weil du hast eben gesagt, so dieser Standardvertrag. Also wenn den jemand hat, dann muss der quasi von Anfang an auf den Tisch. Weißt du, warum ich hinaus will? Und nicht so, wir bauen jetzt den Elfenbeinturm und ja. Dann, aber der Vertrag ist so, der spiegelt den gar nicht wieder.
Wenn ich dazu was sagen darf, weil ich habe vorhin ja irgendwie gesagt, diese Getriebeanalogie mit den zwei verschiedenen großen Zahnrädern bezieht sich auf dieses Thema Zeit unter anderem, aber nicht nur, sondern eben halt auch auf andere Themen. Zum Beispiel Kommunikation, das ist eine Sache, die ganz stark aufgefallen ist. Es fällt jetzt in dieses Thema Erwartungsmanagement mit rein. Klar, der Vertrag muss von vornherein auf den Tisch. Es würde aber auch schon mal extrem viel helfen, ein besseres Verständnis in der Anfangskommunikation zu schaffen, weil ich bin der Meinung, Corporates sind es gewohnt, sehr schwammig positiv zu reden, wo ja erstmal nichts als schlecht empfunden wird und nichts direkt abgesagt wird, sondern es ist eine Taktik, die in Corporates häufiger ist, als in Startups Sachen versanden zu lassen und damit abzusagen. Ich glaube, ich habe mal den Spruch gehört, für mich ist es leichter, keine Entscheidung zu fällen, als eine schlechte Entscheidung zu fällen. Das ist, glaube ich, ein Spruch, mit dem du in der Startup-Welt sehr schlecht vorwärts kommst, sondern du willst eigentlich immer sehr klare Aussagen und schnell vorankommen. Wenn du jetzt in der Situation bist, wo du mit einem B2B-Geschäftsmodell spielst und deswegen über die Venture-Clienting-Kanäle gehst und dir jemand immer das Gefühl gibt, Mensch, das ist sau cool und das kriegen wir bestimmt hin und so weiter und so fort, aber eigentlich hat der intern schon gespürt, erfühlt, dass das gerade überhaupt nicht in die Corporate-Strategie reinpasst, aber halt vielleicht irgendwann mal, dann ist man gerne in so einem halbjährigen oder dreivierteljährlichen Limbo gefangen, wo man sich die ganze Zeit denkt und in seinem Investor-Reporting schreibt, da geht's bald ab, die haben Bock, ich habe mit denen gesprochen und die finden das super, aber eigentlich ist das Thema schon tot. Und das ist eine Sache, die ich von vielen, nicht nur in der Fintech-Branche, mit vielen Gründern, mit denen ich mich unterhalten habe, dass leider irgendwann so eine Erkenntnis ist und die kann auch mal der Todesstoß sein, ehrlich gesagt, dass man dachte, da passiert was und eigentlich passiert nichts. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, da muss so ein Translator, da muss auch so eine Kupplung her, dass einfach direkt von vornherein gesagt wird, Moment mal, wir wissen nicht, ob das, also wenn jetzt hier gerade die Information fließt, wir finden das alles cool und prüfen es gerade, dann bitte nehmt das noch nicht als Schritt zur Zusage, sondern ihr müsst das so und so einordnen. Und dazwischen Corporate-Sprech und Startup-Sprech muss manchmal so ein Translator her. Genauso fairerweise auch umgekehrt, wenn ein Startup sagt, wir haben die Lösung fertig, heißt das meistens, dass nach der Unterschrift werden sich Entwicklerinnen und Entwickler mit sehr viel Kaffee und Nachtschicht hinsetzen, um es in schnellstmöglicher Zeit zu liefern.
Also das meine ich ja zum Beispiel mit dieser klassischen oder mit dieser Erwartungshaltung. Also am Ende des Tages sich wirklich ganz offen an den Tisch zu setzen und darüber zu sprechen. Also sowohl von der Corporate-Seite als auch von der Fintech-Seite aus. Meine persönliche Meinung dabei ist halt genau das, dass man das genau das eigentlich nur erreichen kann, wenn man das halt so hinstellt. Ne? Jetzt wollte ich eigentlich eine andere Frage stellen, aber die macht gar keinen Sinn. Weil gerade, machst du so also eine Frage?
Ja, ich habe immer was zu sagen, ist sicher. was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist, auch nicht nur aufgrund der persönlichen Erfahrung, die wir drei gemacht haben, die richtig geil war. Weil ich glaube, ja, wir brennen alle dafür, dass sowas notwendig ist und richtig, dass du Kooperationen eingehen musst, als Bank vor allem. Und das hat schlichtweg den Grund, also ich bin der festen Überzeugung, auch als Privatperson, es geht halt nicht alleine. Und diese, was du gesagt hast, die Anforderungen, Herausforderungen werden ja immens und immer mehr. Es gibt so viele Themenfelder, mit der sich eine Bank heute beschäftigen muss. Ganz individualisierte Kundenprofile, aber auch Themenbereiche, die früher gar nicht da waren. Gleichzeitig ist das, und das, es arbeiten wirklich in den Bereichen super viele smarte Leute, aber die Themen werden ja viel vielfältiger und es kommen nicht genug Leute hinterher. Es fehlt einfach an Kapazitäten, diese Themen alle abzuarbeiten. Und gleichzeitig erkennt man aber auch, also man muss ja schon dann auch sagen, können wir uns gegenseitig auch auf die Schulter klopfen oder sagen, ey cool, wir haben damals was angestoßen, ja, was halt auch in so einer Pilotierung geendet ist, die auch angekommen ist. So, ne? Das war, natürlich hatten wir da Stolpersteine, aber es war cool. Aber um wirklich als Bank, das ist meine These, eigentlich erfolgreich zu sein oder erfolgreich zu bleiben als etablierte Bank, musst du diese Fließband-Kooperation, da musst du 3-4 geile Sachen im Jahr durchkriegen, damit du wirklich, wenn du den Anspruch hast, ich möchte Marktführer bleiben, ein geiles Banking der Zukunft halt irgendwie aufsetzt. Und dafür sind die Institute nicht ausgestattet, auch trotz Venture-Clienting-Institutionen.
Zu 1000%. Also, was ja im Endeffekt passieren muss, was so ein bisschen mein Wunsch für Venture-Clienting ist, und da bin ich extrem dankbar, also auch für den Prozess, den wir einfach hatten, weil ich fand den auch sau cool und ich glaube, da wurde auch eurerseits sehr viel wertvolle Pionierarbeit gemacht und für uns war eh sowieso jeder einzelne Schritt Pioniersarbeit, weil wir haben es vorher noch nie gemacht gehabt und das war dann eine große Ehre. Weshalb man aber, glaube ich, gerade auf Corporate-Seite wirklich in diesen Fließbanddenken reinkommen muss, kommt daher, dass ich den Wunsch habe, dass man dadurch mehr ausprobieren kann. Also da gibt es ja irgendwie so ein bisschen berühmte Aussage von Revolut, die sagen, dass sie halt sehr viel so kleine interne Wetten starten, dass sie halt sagen, wenn jemand eine gute Idee hat für ein neues Produkt, neues Feature, bevor das in der Gesamt-Revolut-App ausgerollt wird, werden kleine Wettenteams aufgebaut, die irgendwie 1 bis 3 Millionen Euro Funding bekommen aus der internen Kriegskasse. Und maximal 10 Leute sind daran beteiligt. Die bekommen 1 bis 2 Jahre Zeit, das einfach mal aufzubauen und standalone auszurollen. Und dann guckt man sich irgendwie an, ob es funktioniert. Und die Verteilung soll ungefähr so sein, dass 10% der Sachen halt richtig gut funktionieren, 10% der Sachen überhaupt nicht funktionieren und irgendwie so der Rest so ein bisschen in der Mitte ist und sich irgendwie halbwegs trägt. Was irgendwie auch ein zusätzlicher Revenue-Stream für Revolut geworden ist. Es scheint sich wohl insgesamt zu tragen, soweit ich informiert bin. Und halt einer der High-Earner-Features, dieses Revolut Ultra-Abo, tatsächlich aus so einer Wette heraus entstanden ist, wo man sich halt angeguckt hat, funktioniert sowas? Gibt es eine Zahlungsbereitschaft in einem Neobanking-Angebot für ein Premium-Premium-Produkt, was ja im Endeffekt der Amex Platinum irgendwie Konkurrenz macht? Und sowas finde ich stark, weil das ja ein absoluter Zugewinn ist für einen riesigen Player wie die Sparkassenfinanzgruppe oder wen auch immer, halt da einfach mit wirklich überschaubarem Risiko Sachen ausprobieren zu können und halt zu checken, okay, cool, wird angenommen, machen wir groß. Und ich glaube, da musst du aber halt ein großes Portfolio an Wetten aufbauen.
Aber das wirst du ja in den, also wenn wir jetzt wirklich mal sagen, wir bleiben bei den 3 großen Gruppen nicht hinkriegen. Also du hast ja richtig gesagt, was muss passieren? Kultur und Geld. Es muss einfach auch investiert werden, damit das funktioniert. Und ich würde gerne den Schwenk nochmal, ich kündige es vorher an, ich gucke mal Richtung Julian, ob das thematisch auch zu deiner Frage passt, sonst lasse ich den Vortritt, nochmal Richtung FIDA und Daten gehen, weil so im Vorgespräch ja so ein bisschen angekündigt, ob Kooperationen einfacher werden jetzt, wenn FIDA kommt, wenn offene Schnittstellen mit Daten zur Verfügung stehen für TPPs und Fintechs. Was bedeutet das für Banken und was bedeutet das für Fintechs?
Passt das zu dir oder willst du? Das passt dahingehend, dass mir gerade eine Idee kommt, lass uns das mal anders machen.
Das ist die Corporate Art, Nein zu sagen.
Nein, weil wir jetzt schon oft darüber gesprochen haben und ich mir fast eine Antwort denken könnte. Aber es gibt jetzt 2 Dinge, die ihr gesagt habt, die ich gerne kombinieren würde und dahingehend einfach mal anders denken würde. Du hast eine Sache gesagt, die Banken müssten eigentlich dahin kommen, dass man 3 bis 4 Kooperationen im Jahr irgendwie so in diesen Fließband-Modus reinbekommt. Und auf der anderen Seite hast du ja zum Beispiel gesagt, Revolut, das mit dieser Wette. Also so im Sinne von ja auch neue Ideen und mal irgendwie von der Kultur her auch sagt, alles klar, wir gehen sowas mal ein. Das ist ein Investment. Das sind ja eigentlich 2 sehr ähnliche Dinge, wo man eigentlich sagt, du versuchst mal mehrere Bälle hochzuwerfen und im besten Fall fängst du 2. Weil du hast eigentlich nur 2. Aber ja, die 2, die funktionieren auch in dem Sinne. Also wie so ein VC ja eigentlich letzten Endes auch sagt, geht ja auch eine Wette ein und vielleicht wird das Unternehmen groß.
Ja.
Deswegen jetzt einfach mal eine Hypothese beziehungsweise eine Frage zu meiner Idee. Wenn ich mich jetzt mit FIDA beschäftigen sollte, soll ich mich auf einen konzentrieren oder sollte ich nicht sagen, boah, weißt du was, ich suche mir jetzt vielleicht 3, 4, die eine richtig gute Idee haben und die unterstütze ich alle, weil in der Hoffnung, dass eine dieser Ideen richtig gut ist. Oder muss ich jetzt sagen, ich muss vorher schon priorisieren und mich auf einen quasi konzentrieren, der vielleicht jetzt schon sehr euphorisch auf die Use Cases eingeht. Also das ist jetzt nicht auf Fintechs bezogen, sondern auf Use Cases.
Voll.
Weil wir, ne, die Diskussion in den letzten Wochen ging immer stark dahin, ja, wir müssen über Use Cases sprechen, so, aber wir müssen nicht über einen sprechen, sondern wir müssen ja eigentlich ganz viele aufbauen, generieren und irgendwie darüber sprechen, ist das sinnvoll, macht das keinen Sinn? Also
zu 1000% deiner Meinung. Und meine Antwort ist da sehr klar, aber da bin ich auch sehr, sehr Startup gebrainwashed. Irgendwie iterate fast, mach eigentlich so viel wie möglich, um den Trichter dann kleiner zu bekommen. Also einfach mal wirklich viele Bälle in die Luft werfen und gucken, was hängen bleibt und von dort aus dann weiter iterieren. Also ich würde immer breit starten, um dann sehr spezifisch zu werden. Ich sehe aber halt auch ein ganz großes Problem auf der Corporate-Seite. Und zwar, um in der Analogie mit dem Bälle werfen zu bleiben, in meinem Verständnis wird man halt auf der Corporate-Seite nicht dafür belohnt, Bälle möglichst hoch zu werfen oder möglichst viele Bälle möglichst hoch zu werfen, sondern man wird dafür bestraft, einen Ball fallen zu lassen. So, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, weshalb man ungern viele Bälle in die Luft wirft, weil wenn es schief geht, ist halt blöd. Und ich glaube, also mein Take auf die ganze Geschichte reiht sich nochmal ein bisschen ein in diesen Spruch. Für mich ist es leichter, keine Entscheidung zu fällen, als eine schlechte Entscheidung zu fällen. Man hat, glaube ich, ein größeres Problem damit, was versaut zu haben, als etwas nicht innoviert zu haben. Und das ist, glaube ich, so ein großes Kulturproblem.
Ja, also ich glaube, ich bin da voll bei. Kultur und Geld ist wichtig, um solche Sachen zu machen. Vor allem, wenn ich das eigen entwickeln will. Ansonsten bin ich voll bei dir in Bezug auf FIDA. Natürlich mehrere Use Cases forcieren oder ausprobieren. Wenn man jetzt mal einen Schritt zurückkommt, guckt, mein bestes Beispiel oder mein Lieblingsbeispiel ist immer das Thema persönliches Finanzmanagement. Da gibt es da eine große Bankengruppe, die haben das in der Eigenentwicklung gemacht und da sitzt jemand in einem Strategieverband, der hat 30, 40 Ideen für die Weiterentwicklung dieses Tools. Dahinter steckt halt ein IT-Budget der Gesamtorganisation, ein IT-Dienstleister, der all diese Ideen gerade nicht umsetzen kann, weil es halt depriorisiert wird und die Leute einfach nicht da sind. Es fehlt die Kapazität in der IT. Warum nehme ich mache ich genau solche Sachen nicht? Ich nehme mir einen Drittpartner, der das macht mit einem SDK oder sonst wie technische Umsetzung, I don't know, der genau das macht. Ich lagere das aus. Ich mache genau diese Koop. Und das kann ich ja im Open Banking Bereich machen für das persönliche Finanzmanagement, für den Kontowechselservice. Ich kann das jetzt bei FIDA machen, für den Versicherungsgleich etc. pp. Die Frage ist ja, das würde ja gehen, aber gerade sehe ich es nicht, dass es passiert. Und deswegen glaube ich, so bei FIDA, wir werden jetzt die standardisierten Datenschnittstellen nach außen haben. Und wenn man jetzt als Bank, haben wir heute auch schon tausendmal gehört, auch beim Panel, die Banken beschäftigen sich gerade wieder damit, die Pflicht einzuführen. Das heißt, die Compliance-rechtliche Bereitstellung der Daten nach außen, die über die Verordnung kommen, die noch nicht festgezogen werden, aber die beschäftigen sich ja gar nicht damit, was kann ich denn damit machen? Oder die beschäftigen sich halt später damit, geben das dann in ihre Auftragszyklen rein und kommen in 5, 6 Jahren mit den Cases, wo jetzt halt TPPs und Fintechs wahrscheinlich schon ready stehen und die Dinger auf die offenen Schnittstellen setzen, wo die, wenn die Verordnung umgesetzt wird. Und ich glaube einfach, dass wenn da wirklich nicht ein riesiger Shift stattfindet und eine konsequente Auseinandersetzung und Bereitstellung mit diesem Thema Venture-Clienting-Kooperation nicht nur als Lippenbekenntnis, nicht nur in einer einzelnen Innovationseinheit, sondern als Gesamtstrategie und Gesamtauftrag von vorne bis hinten in diesen Organisationen, dann wird PSD2, hat mal gesagt, oder im Rahmen der PSD2 wurde der Untergang der Banken projiziert. Ich würde so weit nicht gehen, dass ich sage, in 5 Jahren haben die keine Kunden mehr, aber wir sehen doch jetzt, dass alle jungen Kunden, also keine jungen Kunden sind mehr da. Vielleicht können die sagen, ja, wir haben irgendwie Zuwachs bei 14-Jährigen, weil dann noch ein paar Eltern diese Jugendkonten eröffnet haben, aber die sind alle weg und das wird in 10 Jahren halt anders sein, wenn man nicht diesen Shift schafft. Und den schaffe ich nicht mit einer einzelnen Venture-Clienting-Einheit.
Ja, also ich stelle das zur Debatte. Man kann halt sagen, es ist eine Make-or-Buy-Entscheidung. Also jede Bank, die die Challenge annehmen möchte, es einfach selber zu machen, braucht keine Drittpartner-Kooperation. Dann ist irgendwie super. Also ich finde, ganz außer Frage steht, in meiner Denke, dass man einfach viel iterieren muss, viel ausprobieren muss. Und ich glaube, dass parzellierte Produktangebote und Kundenansprache immer wichtiger wird in einer Zeit, in der Individualisierung von Produktangeboten eine immer stärkere Bedeutung bekommt. Das ist Fakt und ich glaube, man muss viele Sachen ausprobieren, um irgendwie weiterzukommen. Ich sehe da absolut eine Lösung in der Kooperation mit Drittpartnern. Dafür brenne ich auch. Da waren wir auf der anderen Seite und würde das auch genauso vorschlagen. Und jeder, der dagegen ist, kann gerne dagegen sein. Ich finde, das nicht die einzige Wahrheit. Und da muss man halt zeigen, dass man selber intern hinbekommt. Und jetzt ist halt die Frage, was ist einfacher?
Ja,
und ich finde die Drittpartner-Kooperation einfacher und more likely. Und ich glaube, wo FIDA da helfen kann, ist halt, dass nochmal mehr Druck auf die Banken Druck ausgeübt wird, auf die Banken mitzuziehen und es ihnen einfacher gemacht wird, weil es einfacher sein wird, Prototypen zu entwickeln.
Mhm.
Von Drittanbietern, das quasi zu imitieren, als würde man schon zusammenarbeiten mit der Bank, um da einen besseren praktischen Use Case auch für die interne Verwendung auf den Tisch zu legen, wo eine Bank als sehr risikoaverses Institut ein besseres Gefühl hat, eine Zusammenarbeit einzutreten. Das muss man schon sagen, das war bei uns oftmals der Fall, dass man bei uns auch gerade in der Anfangszeit eine große Vision haben musste, wie sowas funktionieren kann und man da auch Mut haben musste, als Kunde mit uns zusammenzuarbeiten. Da aber auch zum Beispiel großes Shoutout an die PSD Bank Braunschweig als jetzt nicht größtes Institut Deutschlands, die ja halt wirklich als Erste gesagt haben, hey, wir wissen nicht, ihr habt das auch nirgendwo live am Markt, aber wir haben da das Gefühl, dass das kann funktionieren, lass es uns ausprobieren. Und das ist halt, glaube ich, so eine Mentalität, die, da bin ich biased, ich weiß, aber ich glaube, das ist so eine Mentalität, die insgesamt im Geschäftsgebaren hilft, die Challenges der nahen Zukunft zu überwinden.
Ich bin voll bei dir und ich möchte gar nicht in so ein Bankenbashing abdriften. Ich möchte einfach es einfach zu bezweifeln auf diese Make-Entscheidung, die in vielen Bereichen
getroffen wird,
ob die halt realistisch ist im Kontext von Personalknappheit, insbesondere im Entwicklerraum. Banken können viele Sachen richtig gut. Ey, so ein laufendes Kernbanksystem für hunderte von Banken aufrechtzuerhalten,
ja,
krank, crazy. Geil. Aber manche Sachen können die halt nicht gut. Und da muss halt, ich glaube, ich sehe gerade nicht flächendeckend diese Bereitschaft zu sagen, ich gebe dann so ein bisschen was an Souveränität ab und lass dann Fintech-Startups konsequent mitspielen. Und ich glaube einfach, dass das ein Fehler ist. Und das fällt vielen, wird es hinten raus auf die Füße fallen. Weil ich weiß nicht, wie das in ein paar Jahren aussieht.
Also wenn du weder makest noch beißt, dann bleibst du auf der Stelle. Und das ist ein Problem in einer Welt, die sich nach vorne bewegt. Ja, ganz, ganz deiner Meinung.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, welche Rolle ich ihm einnehme. Und ich setze jetzt einfach mal den Hut auf, dass ich so eine Bank bin. Und jetzt muss ich immer dazu sagen, also man muss ja die Spielregeln kennen, um sie auch rauszutricksen, ne? Oder um sie zu umdribbeln. Und es gibt zwei Dinge, die ich in der Vergangenheit zumindest gesehen habe, ist nach dem Motto, natürlich gibt es gibt heute Themen und Probleme, die muss ich behandeln. Ne? Also nach dem Motto, heute hat der Kunde Probleme im Online-Banking, da muss ich ihm helfen. Und ich brauche aber auch den Weitblick, wie sieht das Ganze in 3 bis 5 Jahren aus, sage ich jetzt mal. Vielleicht lass uns mal 3 Jahren bleiben, weil mit KI-Geschwindigkeit kannst du gar nicht weiter gucken. Und ich glaube, dass das eher noch diese Kulturfrage mit sich bringt. Warum? Weil mir irgendwann mal einer gesagt hat, Banker werden als Risikominimierer ausgebildet und nicht als Chancenseher. Und durchaus in vielen Diskussionen findet man das dann wieder, wo man dann halt hört, alles klar, jetzt kommt eine Regulatorik und die musst du ja auch erstmal umsetzen. Alles gut, müssen die Fintechs größtenteils auch, die TPPs müssen das auch, das müssen die alle irgendwie umsetzen. Aber die sehen das schon als große Hürde und das können die auch echt gut. Ich glaube, dieser Chancenblick, den du ja eben eigentlich auch meintest, weil ich muss auf der einen Seite die Regulatorik schaffen oder umsetzen, ne, damit ich, ne, muss ich. Aber dieser Chancenblick, da stelle ich mir jetzt einfach die Frage, wie kriege ich denn dieses, und bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein kleines Feuer in jeder Bank gibt, sich damit zu beschäftigen, aber wie kriegt man das richtig angezündet? Sind das Ideen? Sind das, muss ich laut mit der Trommel trommeln und muss der das da reinbringen? Oder habt ihr da Ideen, wie man das denn pushen könnte oder viel mehr in den Vordergrund stellen kann?
Also, sehr gute Frage. Du fragst ja quasi so, okay, Marvin, du hast jetzt hier ordentlich abgeledert und gemeckert, dass das nicht das. Wie kriegst du die Leute umgestimmt? Also, ich glaube, durch Ehrlichkeit auch in Entscheidungsrunden. Ich habe das Gefühl, dass in manchen Bereichen einfach konsequent auch nicht ehrlich darüber gesprochen wird, wie ist der Status quo in der Qualität von Produkten, in Kundenzufriedenheiten etc. Und du brauchst halt Leute, die dafür brennen. Du musst, glaube ich, als Leon hat es mir mal gesagt, dir wahrscheinlich auch so, boah, ganz ehrlich, du hast jetzt 10-mal hast du mir dieselbe Sache gefragt, du gehst mir übelst auf die Nerven damit, ich wollte das eigentlich nicht, aber wenn du jetzt 10-mal das gesagt hast, dann bist du ja so davon überzeugt, dann vertraue ich dir da jetzt. Ich glaube, du musst wirklich, vor allem in dezentralen Strukturen, in großen Banken, musst du entscheidende Leute überzeugen, das klappt nur top-down, dass du sagst, ich habe wirklich nicht nur ein strategisches Bekenntnis, sondern auch in der Aufstellung der Organisation, in der Governance, die nötigen Mittel und das Geld. Das gibt es halt auch einfach nicht umsonst. So, es ist langfristig wahrscheinlich sogar günstiger, das alles selber zu machen, aber du musst die Leute dafür überzeugen und das funktioniert tatsächlich, glaube ich, nur, wenn du mit den Vorständen sprichst, mit Präsidenten von Dachverbänden und mit Geschäftsführern von IT-Dienstleistern. Und die musst du überzeugen, die müssen dahinter stehen.
Ja, und das ist halt die Frage, ob man die überzeugt bekommt oder ob sich die Organisation von innen wandelt. Das weiß ich nicht. Einfach, was ich nur feststellen kann, ist, wir waren ja sehr im Endeffekt partneragnostisch. Ich habe mit sehr vielen verschiedenen Banken aus verschiedenen Gruppen und Richtungen gesprochen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass dort auch sehr viele Menschen arbeiten. Jetzt nicht so die Innovationsmanagerinnen und Innovationsmanager, sondern immer sehr, also auf Individualebene viele Personen, die Bock haben, was zu verändern und eigentlich genau dieses Mindset an den Tag legen, wo wir jetzt gerade der Meinung sind, das bräuchte man eigentlich. Und wenn dem einfach mehr stattgegeben würden, diese Personen sich daran erinnern, dass wenn sie in einer Position sind, wo sie auch Einfluss auf Entscheidungswege haben oder andere Menschen inspirieren können, dort nicht von diesem Charakteristikum abzuweichen, sondern ihrer Linie treu zu bleiben, irgendwie was verändern zu wollen, dann ist auf mittellange Sicht da viel getan. Aber ich glaube, es ist einfach eine Herausforderung, die man nicht kleinreden kann, dass man von sehr großen Organisationseinheiten spricht, die natürlich auch ihre internen Abläufe haben. Und ich hatte jetzt auch eine Anekdote, wo wir in einem Sales-Gespräch mal stecken geblieben sind und wo es halt einfach auch darum ging, naja, dieses Thema Jugendmarkt, also alle wissen, wie wichtig es ist, aber da war eine Person recht neu diesem Thema zugeteilt und hatte halt gesagt, ja, ich habe hier gerade echt ein großes Problem, weil das ist hier intern so ein bisschen der verbrannte Bereich, da haben wir schon 2-3 Mal große Initiativen gestartet und das hat halt irgendwie nichts gebracht. Deswegen, ich habe das noch nie veräumelt, aber ich bin jetzt hier in einer Position gelandet, wo alle drauf gucken, weil es hat schon ein paar Mal nicht geklappt und ich darf jetzt hier nicht zu viel Risiko in das Thema reinbringen. Ich darf jetzt ja eigentlich gerade gar nicht so viel ausprobieren, weil dann steht mein Name da irgendwie dran. Weil man ist irgendwie gerade unter Beobachtung. Also das ist jetzt
nicht schade, ist doch nach dem Motto eigentlich genau die Chance, wo man jetzt sagt, hat einmal nicht funktioniert, zweimal nicht funktioniert, also beim dritten Mal mit einem neuen Angang, mit den Learnings daraus.
Du zu 1000%. Und das ist einer der, ja, und das ist einer der vielen Gründe, weshalb ich mich gegen eine Karriere im Corporate entschieden habe.
Ach so.
aber gleichzeitig muss man irgendwie auch die Realität akzeptieren, wie sie ist. Und da auch, also natürlich den Wunsch haben und dazu unterstützen, das zu verändern. Aber ich glaube, auch jetzt sitzen wir hier wieder in einer Runde von 3 Menschen, die eher so auf der wir wollen was verändern Seite stehen. Aber ich glaube, man darf einfach das nicht kleinreden, dass da auch einfach große interne Herausforderungen sind. Und an die muss man ran. Und deswegen vorhin auch beim Panel über FIDA und alle Gespräche. Ich finde das Thema ehrlich gesagt irgendwie gar nicht so groß, weil FIDA ist am Ende des Tages so eine Regulatorik und irgendwie ein Werkzeug. Ich weiß gar nicht, warum wir so viel drüber unterhalten. Am Ende ermöglicht das ja eigentlich nur was man heute auch ermöglichen, auch machen könnte.
Du weißt schon, dass das hier ein FIDA-Podcast ist.
Wenn der,
also du ziehst uns jetzt unsere ganze Basis hier weg.
Nein, natürlich ist das geil und cool. Aber es ist ja, also wenn man wirklich den Willen hätte, diese ganzen Use Cases umzusetzen, über die man dann spricht, die dann endlich kommen, wenn FIDA da ist, dann würde man es heute auch schon machen. Also
bräuchte man FIDA nicht.
Richtig, genau. Ja. Und also ich glaube nicht, dass wir jetzt gerade das Thema haben, dass alle Banken ultra Bock haben, was zu verändern, aber leider ist die Regulatorik noch nicht so weit, wie die Banken jetzt gerne sein wollen. Sondern man muss das Thema akzeptieren, dass da auch ein Organisationswandel oftmals notwendig ist.
Wenn ich hier, jetzt muss ich wieder den Timekeeper spielen, wenn ich auf die Uhr gucke, ist eigentlich total schade, weil also mal in dieser lockeren Runde darüber zu sprechen, ich persönlich fand es mega und hatte auch mal gerade jetzt die Ideen, das vielleicht mal anders anzugehen.
Ich fand den Start recht langsam, da mussten wir warm werden und gegen Ende gab es richtig Volldampf, deswegen können wir den Start einfach rausschneiden und noch ein bisschen ein paar Minuten dran hängen.
Ja, interessant. Oh, können wir aufmachen. Ich wollte jetzt gerade eigentlich die Idee so, ich passe jetzt mal das, was ich mitgenommen habe aus dem Podcast oder aus der Folge, aus dem Gespräch. Erstens, wir müssen die Spielregeln vielleicht nochmal genauer verstehen, damit wir vielleicht dann auch diese Erwartungsmanagement sauber betreiben können. Vielleicht ist das so ein Learning, dass man halt wirklich sagt, okay, lass uns mal von wirklich Tag 1 ab der ersten Sekunde ehrlich sein, von beiden Seiten aus, damit Kooperationen sauber funktionieren. Egal, zwischen wem. Also, Das ist, glaube ich, eh Grundlage jeder Kooperation. Dann, ich glaube, wir haben so ein bisschen Hoffnung, dass wir vielleicht, das habe ich eben rausgehört, dass so Leute, die veränderungsbereit sind und Digitalisierungsbeauftragte und wie sie alle heißen, wenn sie vielleicht in entscheidende Rollen kommen, dass sie auch da weiterhin was bewirken können, dass das so ein bisschen noch ein Prozess ist, der letzten Endes auch die Kultur weitertreibt, sich diese Themen zu beschäftigen. Und vielleicht einfach nochmal, und das nehme ich jetzt so für mich auch nochmal mit, ist einfach viele Chancen aufbauen oder viele Use Cases, einfach, also dass man viel mehr aufbaut, viel mehr Bälle hochwirft, als man fangen kann, einfach um die Chance zu haben, diese funktionierenden Use Cases zu finden, weil ich sie vorher nicht priorisieren kann. Ich glaube, es kann nicht funktionieren, dass ich heute schon weiß, welcher Use Case ist der richtige.
Nein.
Und ich glaube, da müssen wir hin, sowohl Prozesse müssen dahin aufgebaut werden, aber eben auch das Mindset. Also dahingehend, dass ich nicht heute sagen kann, wo ist der Business Case? Wann habe ich mein Geld wieder? So, ne, die Frage, die kann nicht beantwortet werden, beziehungsweise die Investments müssen getrieben werden.
Ja, und wenn ich jetzt doch nochmal hier die Bühne als Feeder-Podcast nutzen darf, auch wenn jetzt wahrscheinlich viele Banker sauer sind und ihre Kopfhörer anschreien, aber wenn ich auch diese ganzen Diskussionen höre, wenn ich gerade mehr Energie darauf verwende, eine EU-Verordnung, die vermutlich kommen wird, irgendwie abzuändern oder zu boykottieren, als sie mit einem Grinsen als Chance wahrzunehmen und zu gucken, wie ich damit mein Next-Generation-Business gestalten kann, dann sollte ich mal mein Mindset hinterfragen.
Du hast mir meine Abschlussworte so ein bisschen...
Nein,
das ist genau...
Du kannst es auch nochmal sagen und dann schneidest du meine einfach raus.
Ich würde einfach daran ansetzen, lass nicht alles immer selber machen. So, ne, Schuster bleibt bei deinen Leisten, so schuf mein Vater. der hat aber viel Wahres. Geht Kooperationen ein. Das ist nicht nur betriebswirtschaftlich gut, sondern führt auch dazu, dass man tolle Freundschaften vielleicht bilden kann, wie in dieser Runde hier, auch aus dem beruflichen Kontext. Und das ist, glaube ich, der Take. Und damit würde ich es belassen. Vielleicht machen wir noch einen kleinen Shoutout an drei Leute, die auch in unserer Zusammenarbeit sehr wichtig waren. Und zwar Finn, Eike und Michelle.
Ja.
Finde ich auch einfach mega coole Truppe. Damals halt ultra viel Spaß gemacht mit allen Learnings, mit allen Sachen.
Voll.
Diese Dinge auszuprobieren.
Dann großen Respekt an euch alle auch mal nochmal wirklich ganz klar. Also es ist nicht die erste Drittpartner-Kooperation, die Sparkassen-Finanzgruppe mit den SHB jemals gemacht hat. Logisch, aber ich glaube, in dem Prozess-Setup war es recht neu und ich finde es bemerkenswert, was alle genannten Personen, die jetzt hier sitzen, so gemacht haben. Also war ein wilder Ritt und ich habe mich riesig gefreut, da Teil dessen sein zu dürfen.
Wir uns auch. Ey, danke Jungs für das Gespräch. Danke an das Publikum. Live von der Bex hier und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Christian, Julian, wir genießen jetzt noch die letzten Stunden. Du hast noch ein Panel und danach freuen wir uns auf eine tolle Abendveranstaltung und in die Runde alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.